Mikas Matrix, der feministische unter den politischen Podcasts. Hey und herzlich willkommen zu meinem Podcast, der Politik mal anders betrachtet, feministisch. Was im Mainstream passiert, kennt ihr alle. Männer machen Politik, Männer schauen auf die Politik und berichten darüber. Was Frauen über die Welt erzählen können, dass sie durchaus einen anderen Blick auf die Dinge haben, spielt das irgendwo eine Rolle? Meist nicht. Auch nicht, dass sie häufig anders betroffen sind von dem, was in der Welt passiert. Darüber müssen wir reden, damit wir es ändern. Dieser Podcast fragt, was Politik für Frauen bedeutet, für ihr Leben, ihre Selbstbestimmung, ihre Interessen. Und er zeigt, wie Frauen politisch eingreifen können, wie sie handeln. Kommt her, hört zu, ich freue mich, dass ihr dabei seid. Ich bin Bascha Mika, Journalistin und Publizistin. Mehr über mich findet ihr in den Shownotes oder schreibt mir auf Instagram. Dies ist die 15. Folge von Mikas Matrix. Und falls ihr den Podcast noch nicht kennt, hier erwartet euch ein Gespräch zu einem brennenden Thema mit einem spannenden Gast, der uns alle schlauer macht. Aber es gibt noch mehr. Geschichten aus dem Ausland, einen männlichen Zwischenrufer, der meint, er müsse sich in meine Gespräche einmischen, die gute Nachricht und eine Kolumne über die alltägliche sexistische Kackscheiße. Ich erzähle euch nichts Neues, wenn ich sage, die Welt ist kein Schlaraffenland. Da gibt es all das Hässliche, all die Katastrophen, die sie erschüttern. Katastrophen, die mal mehr, mal weniger Menschen gemacht sind. Es gibt unvorstellbare Armut, grauenhafte Kriege und Konflikte. Davor können wir die Augen zumachen oder versuchen zu helfen, wenn Menschen sich selbst nicht mehr helfen können. Viele Organisationen sind Profis im Helfen, so wie CARE. Habt ihr schon mal von den CARE-Paketen gehört? Als die Menschen in Europa nach Ende des Zweiten Weltkrieges hungrig und verzweifelt waren, haben sich verschiedene Wohlfahrtsorganisationen in den USA zusammengetan und CARE gegründet. Sie packten die berühmten CARE-Pakete, um die Not in Europa zu lindern. Seitdem hilft CARE in der ganzen Welt. Es geht darum, Armut zu bekämpfen, aber auch in Kriegs- und Katastrophengebieten schnell zu handeln. Bei der Hilfe vor Ort kümmert sich CARE besonders um Mädchen und Frauen und hat jetzt einen ganz wichtigen Bericht veröffentlicht, um deutlich zu machen, in Kriegen und Konflikten sind Frauen nicht nur Opfer. Sie tun etwas, sie handeln. Doch was Frauen in diesen Extremsituationen alles leisten, wird so gut wie gar nicht wahrgenommen. Ihr müsst euch das mal vorstellen. Nur 5% der Online-Artikel über Konflikte befassen sich mit den Erfahrungen von Frauen. Und noch nicht mal 0,5% spricht positiv darüber, was sie alles tun. Deshalb habe ich es heute in Mikas Matrix zum Thema gemacht. CARE hat mit 13.000 Frauen in 15 Konfliktländern gesprochen, unter anderem in der Ukraine, in Gaza oder Syrien. Es geht um die Sicht, um die Bedürfnisse und die Rollen von Frauen, wenn ihre Welt rundum in Brutalität und Chaos versinkt. Sarah Easter kann sehr viel darüber erzählen. Sie arbeitet bei CARE als Referentin für Nothilfekommunikation. Nothilfe, das bedeutet, Sarah Easter fährt ganz schnell dorthin, wo eine Katastrophe ausbricht. Aber heute ist sie hier. Ich freue mich, dass du hier bist, liebe Sarah.
Danke, danke auch für die Einladung.
Wenn über Frauen in Kriegs- und Krisengebieten berichtet wird, du weißt das ja sehr genau, liebe Sarah, dann wird nicht über das berichtet, was die Frauen tun. Meist erfahren wir nur, was sie erleiden. Dabei sind Frauen in Konfliktregionen ja auch aktiv. Sie übernehmen Verantwortung. Sie sind eben nicht nur Opfer. Hören wir doch mal die Frauen selbst.
Ich bin Kascha aus Äthiopien und ich bin 34 Jahre alt. Ich versuche, die Frauen in meiner Gemeinde zu unterstützen und die Gruppe zu ermutigen, für ihre Rechte einzutreten. Früher wurden wir in der Gesellschaft nicht gehört. Unsere Ehemänner waren die Oberhäupter und vertraten uns. Jetzt sind wir Frauen an der Entscheidungsfindung beteiligt. Es war ein Tabu, für die Gemeinschaft zu sprechen. Jetzt melden wir uns lautstark zu Wort. Endlich haben wir eine Stimme und kämpfen für uns Mütter.
Ich bin Suad, Ich komme aus Syrien und ich bin 20 Jahre alt. Ich bin mit meiner Familie während des Kriegs in die Türkei geflohen. In einer Frauengruppe von CARE lernte ich etwas über Themen wie Frühehen, Mobbing, Kinderschutz und Gewalt gegen Frauen. Ich wurde ermutigt, meine eigenen Sitzungen abzuhalten. Meine Gemeinde hat Vertrauen in mich. Ich bringe Menschen zusammen und verschaffe ihnen Gehör. Das ist ein wunderbares Gefühl.
Hallo, ich bin Olga aus der Ukraine und 55 Jahre alt. In meiner Stadt im Osten der Ukraine wurden 80% der Gebäude zerstört. Seit mehr als einem Jahr gibt es kein fließendes Wasser. Als meine Stadt komplett von der Außenwelt abgeschnitten war, haben sich die Frauen der Gemeinde untereinander organisiert, um alle mit Wasser zu versorgen. Waschen konnten wir zuvor nur provisorisch per Hand. Jetzt machen wir es besser und haben ein System, damit alle Wasser zur Verfügung haben und die Kleidung richtig waschen können.
Sarah, eben haben wir von Olga aus der Ukraine, von Suat aus Syrien und von Kasa aus Äthiopien gehört, was sie in ihren existenziellen Situationen alles unternehmen, damit sich die Lage für sie und ihre Familien verbessert. Diese Frauen sind also weder passiv noch sind sie unsichtbar. Warum erfahren wir eigentlich so wenig davon?
Weil wenn man über Kriegskontexte spricht, dann ist in der Medienberichterstattung ist es sehr häufig, dass man natürlich das, was die Männer machen, man hört davon. Man hört nicht davon, was Frauen machen. Also wir haben in unserem Bericht gesehen, dass nur 0,3% von der Medienberichterstattung zwischen den Jahren 2013 bis jetzt positiv über Frauen sprechen. Und auch nur 5% der Medienberichterstattung erwähnen Frauen überhaupt. Und wenn, dann halt nur in der passiven Rolle oder in der Opferrolle. Und da muss halt wirklich viel dagegen gemacht werden, weil Frauen sind diejenigen, die aktiv sind. Es sind die Frauen, die Führungsrollen übernehmen. Es sind Frauen, die alleine sind, die vielleicht ihren Haushalt managen, weil der Ehemann an der Front ist oder schon gestorben ist. Und es sind die Frauen, die diese Führungsrollen übernehmen, aber darüber berichtet keiner. Das ist eine Führungsrolle, die unsichtbar passiert. Und dagegen müssen wir ganz viel tun.
Lass uns doch da mal im Einzelnen drauf gucken. Du hast ja viele Punkte eben schon erwähnt. Die meisten Kriege sind Männerkriege. Blicken wir zu viel auf die Täter?
Also auf die Täter nicht nur, sondern wir blicken halt zu wenig dahinter, was bedeutet Krieg eigentlich für die Einzelnen. Also wenn wir über Kriegskontexte sprechen oder über Konflikte sprechen, dann gucken wir auf die Ursachen, dann gucken wir darüber, was die Politik damit zu tun hat. Und man guckt halt sehr einfältig irgendwie so drauf. Also man ist es nicht so, diese multiple Krisen, was das eigentlich bedeutet für die einzelne Person. Also, dass eine Frau mit ihrer Familie in einem Flüchtlingscamp jetzt lebt. Und was bedeutet das? Weil da gucken wir einfach viel zu wenig hin und wir merken das halt auch, dass das keine Schlagzeilen ergibt. Das ist halt Alltag. Das ist jeden Tag, auch egal wie lange der Krieg halt anhält. Es sind Frauen, es sind Mädchen, es sind Familien, die mit diesem Krieg halt Tag und Tag leben.
Und ums Überleben kämpfen.
Absolut. Und man merkt halt da nicht, was diese Frauen eigentlich tun. Weil wir gucken halt immer nur dann, was so in einer Frontregion passiert, wie sich das bewegt. Aber wir gucken nicht darauf, was passiert hinter den Kulissen. Was machen die Frauen, um ihren Lebensunterhalt wieder zu verdienen? Und das ist etwas, was jeden Tag...
Und ihre Familien zu retten und für das Überleben der Familien.
Ja, und auch solche Sachen wie Gesundheitsdienste, die ja zusammengefallen sind. Es einfach keine Gesundheitsdienste mehr gibt und dann so eine Frau wie Kasa zum Beispiel, dass die dann in so einer Gruppe zusammenkommt und da dann neue Wege findet, weil es keine Gesundheitssysteme gibt und die Frauen zu Hause alle ihre Geburten haben und dadurch einfach auch die Muttersterblichkeit oder die Sterblichkeit von den Babys halt erhöht wird, dass sie dann zu traditionellen Mitteln halt zurückgreifen müssen. Und das ist etwas, was für mich persönlich, finde ich, eine Schlagzeile wert sein sollte, dass die Frauen da zusammenkommen mit Stöcken und mit Leinsäcken da so ein Transportding machen, wo sie dann die Frauen...
So was ganz Traditionelles.
Ja, absolut, weil es halt keine Krankenwagen mehr gibt, weil es den Weg dorthin, der ist zu gefährlich. Aber dass die Frauen dann zusammenkommen und sich dann einen Weg überlegt haben, wie sie Hausgeburten vermindern können. Das ist einfach großartig zu sehen, sowas. Und es sind halt die Frauen. Und wir haben sie auch in diesen Entscheidungsfindungen werden sie viel zu wenig einbezogen, dass halt diese Bedarfe, weil Frauen haben andere Bedarfe. Frauen haben Kinder. Frauen haben natürlich dann auch sowas wie ihre Periode. Das sind einfach ganz andere Bedarfe, die Frauen haben als Männer. Und die müssen dann in humanitären Kontexten, in Kriegsgebieten, müssen die natürlich mitbedacht werden.
Also das, was Frauen leisten, du hast es eben beschrieben, ist eben keine Schlagzeilen wert, weil es so sehr Alltag ist. Dabei ist es ja ein ganz existenzieller Alltag, wo es auch ums Überleben geht. Und es geht ja nicht nur um das Überleben von Männern an der Front in Kriegs- und Krisensituationen. Nun habt ihr in eurer Studie auch herausgefunden, du hast es eben erwähnt, dass nicht nur extrem wenig über Frauen in Konfliktregionen berichtet wird, sondern dann auch noch wahnsinnig selten positiv. Wie kann das sein? Wieso wird denn schlecht über Frauen berichtet?
Weil das natürlich dann auch wieder etwas ist, was eine Schlagzeile produzieren könnte, also quasi dieses Opferdenken. Und das, da müssen wir ganz dringend von weg, von diesem Opferdenken.
Mal nachfragen, schlecht berichtet bzw. nicht positiv berichtet ist für dich, wenn Frauen als Opfer dargestellt werden?
Also genau, also quasi, dass Frauen nur als in diese passive Rolle geschlüpft werden, dass Frauen vielleicht getötet worden sind oder Frauen sind geflohen. Also in der Ukraine hat man ja auch viel Berichterstattung gesehen, wie viele Frauen und Mädchen geflohen sind und Kinder auf der Flucht waren. Das ist das, was berichtet wird. Das ist einfach nur, ja, die Frau ist geflohen und hat dann nichts mehr gemacht. So. Aber positiv berichten bedeutet, eine Frau übernimmt eine Führungsrolle. Die Frau ist diejenige, die ihre Familie ernährt. Die Frau ist diejenige, die ein Einkommen erwirtschaftet, um die Familie zu ernähren, weil der Ehemann an der Front ist oder gestorben ist etc. Und eine Frau ist diejenige, die alternative Möglichkeiten findet, um ein Überleben. Das sind Sachen, über die überhaupt nicht berichtet wird. Oder wenn, dann nur sehr, sehr wenig. Das sehen wir immer wieder. Und diese positive Sache, auch wenn wir versuchen, von Care unsere humanitäre, unsere Ziele oder was wir machen oder Fotos etc. teilen, dann kriegen wir ganz oft auch die Rückmeldung, wir reden hier über eine humanitäre Krise. Warum lacht die Frau denn auf diesem Foto? Das ist etwas, was wir immer wieder feststellen, dass man einfach schon die Erwartungshaltung hat, wenn wir über Kriege, über Konflikte sprechen, dass wir etwas Negatives, dass wir eine Frau sehen wollen oder ein Kind sehen wollen, das keine Schuhe anhat.
Genau. Das verzweifelt ist, das ausgehungert ist.
Genau, dass man die Rippen sehen kann oder solche Bilder. Und das ist halt einfach nicht mehr das, was wir heutzutage machen. Also in humanitären Krisen sind es die Frauen, die wirklich die Stärke zeigen und mich auch immer wieder überraschen und wirklich eine Inspiration auch für mich sind, immer wenn ich sie treffe. Und merke dann auch, dass es sehr schwierig ist für uns, wenn wir Medienberichterstattung versuchen zu machen, Öffentlichkeitsarbeit, damit wir Spendengelder bekommen, um den Frauen zu helfen, dass wir da eine Balance finden müssen, um dem gerecht zu werden, aber in den Medien halt immer wieder diese negative Rolle viel mehr gefragt ist dafür.
Wir haben ja am Anfang Kasa aus Äthiopien gehört und du hast mir vorhin erzählt, dass du sie persönlich kennengelernt hast. Was ist das denn für eine Frau?
Also sie ist unglaublich inspirierend. Sie hat auch mir erzählt, dass sie selber drei Kinder hat und das erste Kind beinahe verloren hatte, weil sie selber eine Hausgeburt gemacht hatte. Beim zweiten Kind ist sie in ein Gesundheitszentrum gegangen, bevor der Konflikt in Tigray angefangen hatte und ist dort für 3 Monate im Krankenhaus gewesen, weil das Kind falsch rum lag. Und das hat sie halt selber inspiriert, um sich zu engagieren. Und sie ist wirklich eine Führungspersönlichkeit in der Gemeinde. Sie ist überall aktiv, auch während wir gesprochen hatten. Also ich habe 2 Stunden mit ihr gesprochen. Da war sie die ganze Zeit beschäftigt und hat immer wieder, kamen Leute, die ihr Fragen gestellt hatten. Und sie hatte auch immer, das vergesse ich nicht, sie hatte immer einen Stift in der Hand und hat sich immer Notizen auf ihrer Hand geschrieben.
Multitasking,
ganz
typisch.
Ganz genau, weil sie dann Ideen bekommen hatte. Und sie hat sich auch dafür eingesetzt, dass in ihrer Gemeinde wieder eine Schule aufgebaut wird, weil die Schule zerstört wurde während des Krieges. Und sie ist diejenige, die gesagt hat, wir brauchen eine Schule, die Kinder müssen wieder was lernen. Wir können nicht weiter in dieser Ausnahmezustand leben. Wir müssen was tun. Und sie hatte mir dann auch gesagt, wir müssen mehr für Mütter tun. Und sie arbeitet da tagtäglich dran, dass es in ihrer Gemeinde einfach besser ist für die Mütter, genauso wie für sie selber.
Nun sind ja in vielen Konfliktregionen, vor allen Dingen im globalen Süden, die Frauen für die Ernährung der Familie zuständig. Es sind die Frauen, die auf den Feldern arbeiten und dann auch das, was geerntet ist, verarbeiten. Wie stellen Sie das denn an, also Ihre Familie zu ernähren, wenn die Felder verwüstet sind und es kaum noch etwas zu essen gibt? Hast du da Beispiele, wie Sie das machen?
Ja, also ich meine, es ist nicht nur in Kriegskontexten, wo natürlich dann auch der Zugang zu Feldern auch schwierig ist oder diese, wie du sagtest, verwüstet sind. Dann gibt es dann natürlich Alternativen, dass sie im informellen Sektor arbeiten. Also, dass sie auf den Markt gehen und vorher Äpfel, Birnen, Obst oder was auch immer es in der Region gibt, kaufen und dann weiterverkaufen. Da gibt es dann bestimmte Trainings, die wir von Care dann auch den Frauen vor Ort geben, dass sie dann so ein Verständnis für Business, Management, auch für Social Media Marketing und sowas bekommen. Und da ist es umso wichtig, dass die Menschen halt einfach diese Fähigkeiten erwerben, dass sie nicht nur in der Landwirtschaft arbeiten und tätig sind. Ich meine, nicht nur in Kriegskontexten, sondern auch mit dem Klimawandel ist es etwas, was immer schwieriger sein wird, dort seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Und ich war in sehr vielen Kontexten, wo einfach seit 4 Jahren nichts mehr wächst, weil es dort einfach gar nicht mehr regnet. Und deswegen gibt es dann ja quasi so einen Wertewandel, dass die Frau auch in Kontexten, wo eine Frau vielleicht eher nicht arbeiten würde, dass wir versuchen, einen Wertewandel herzustellen, dass die Frau dann auch alternative Einkommensquellen dann hat.
Also die Frauen verdienen dann Geld und können dann damit Lebensmittel kaufen, um ihre Familie zu ernähren. Aber die Lebensmittel müssen ja trotzdem produziert werden. Wer arbeitet denn dann auf den Feldern in diesen Ländern?
Es sind immer noch meistens die Frauen, also natürlich auch Frauen, die sich da auch in Kriegskontext natürlich dann auch in Gefahr begeben. So, aber meistens ist es dann so, dass sie dann so einen kleinen Garten einfach für sich selber haben und dann natürlich auch für den Eigenbedarf sich Sachen anwachsen und da die Landwirtschaft dann betreiben. Aber natürlich, die Infrastruktur, was auch die Landwirtschaft betrifft, ist natürlich auch von Kriegskontexten beeinflusst. Und wenn es halt bewaffnete Übergriffe oder sowas gibt, dann gibt es halt auch keine Möglichkeit, die Felder zu bestellen. Also ich war in Tigray, da haben sich die Menschen in Höhlen versteckt. Sind dann nachts immer zurück zu ihren Häusern gegangen und haben da dann geguckt, ob ihr Hab und Gut halt noch da ist, haben da gearbeitet, sind auch nachts auf ihre Felder gegangen und tagsüber haben sie sich dann in Höhlen versteckt und sind dann immer als Familie zusammen zurück immer nach Hause gegangen, einfach für die Sicherheit. Und
weil sie Angst hatten vor bewaffneten Killern, die unterwegs waren.
Ja, oder auch Raketeneinschüsse so, ne? Weil es dann tagsüber waren dann halt die Aktivitäten und nachts war es dann ruhiger. Aber auch nachts ist es so, dass natürlich dann besonders Frauen, also in Kriegskontexten sind es ja auch Frauen, die dann geschlechtsspezifische Gewalt halt auch erleben.
Darüber würde ich gerne später noch mit dir genauer reden. Du hast ja eben beschrieben, dass Frauen viele Wege finden, selbst in Kriegen, selbst in Konflikten, das Leben für sich und ihre Familien zu verbessern. In welchen Bereichen sind sie denn dann meistens aktiv?
Also sind eigentlich in allen Bereichen aktiv. Also natürlich im Wirtschaftlichen, also dass sie die Finanzen für die Familie besorgen, gleichzeitig aber auch, dass sie Essen für ihre Kinder besorgen. Und da stellen wir immer wieder fest, dass Frauen in Situationen, wo es Mangel an Lebensmitteln gibt oder Mangel an Geld, um sich Lebensmittel zu kaufen, Frauen sind diejenigen, die zuletzt essen. Also erst können die Kinder, der Ehemann, wenn es einen Ehemann gibt, essen zuerst und die Frauen essen zuletzt. Das heißt,
auch der Mann verzichtet nicht zugunsten seiner Frau auf das Essen.
Also es ist so, in manchen Familien, in denen ich das gehört habe, ist es dann so, der Mann ist dann derjenige, der dann auch die Arbeit leistet, der dann auf dem Bau oder die physische Arbeit leistet. Und das wurde mir dann so erklärt, dass die Frau dann diejenige ist, die dann als Letzte ist, weil der Mann natürlich dann auch das Geld bringt. So. In anderen Kontexten ist es so, dass es keinen Mann gibt und sie natürlich dann ihre Kinder zuerst essen lässt. Also auch ein Beispiel in Äthiopien, da war eine Frau, die mir erzählt hat, dass sie auch keine Brustmilch mehr hatte, und weil sie halt zu wenig für sich selber zu sich nimmt. Und sie spart dann immer so ein bisschen Geld, dass sie dann so, das waren dann 3 Cent, wenn man das umrechnet, wo sie alle 2 Tage ein Stück Brot davon kaufen kann. Und dieses Stück Brot gibt sie dann ihren Kindern zum Essen. Und meistens bleibt von dem Brot nichts mehr übrig. Und sie isst dann so ein Brei, aber meistens ist es auch nur so eine kleine Handvoll, die sie jeden Tag zu sich nehmen kann und hat deswegen dann auch keine Brustmilch mehr für Neugeborenes. Und genau solche.
Aber so werden, sind dann eben auch die Kinder in Gefahr, wenn die Frauen sich nicht um sich kümmern können.
Absolut, ja. Also das ist wirklich eine Gefahr. Deswegen ist es so wichtig, dass dann Unterstützung für die Frauen da ist, dass man halt auch solche, es gibt dann so bestimmte Milchpulver, die wir dann von Care auch verteilen vor Ort, dass die Babys dann auch alternative Nahrungsmittel haben, aber natürlich auch, dass die Frau auch, ja, einen Lebensunterhalt sich verdienen kann und davon dieses Geld dann auch für sich selber was zu essen oder auch mehr zu essen für ihre Kinder halt besorgen kann. Und das sehen wir halt immer wieder. Wo sie auch tätig sind, ist natürlich in diesen Gesundheitsdiensten. Also wenn es keine Gesundheitsversorgung gibt, dann sind es die Frauen, die sich helfen. Also das Beispiel mit den Hausgeburten, dass es dann Transportwege gibt für Frauen. Aber gleichzeitig auch ja eigentlich alle Bereiche, die irgendwie mit den Kindern, mit der Bildung auch zuständig ist. Also wenn man jetzt so ein Beispiel wie Afghanistan nimmt, wo die Mädchen nicht mehr zur Schule gehen können, da gibt es Projekte von uns, wo wir Frauen beibringen, wie man näht. Klar, klassisches Beispiel, aber das ist etwas, was halt auch nicht viele Ressourcen bindet. Und diese Frau hat es dann an Mädchen weitergegeben, die nicht zur Schule gehen können, damit sie halt ja Kleider nähen oder Stickbilder und das dann auf dem Markt verkaufen können, damit die Mädchen wenigstens irgendein Einkommen haben, wenn sie halt keine Bildung haben können. Oder aber auch in Gesundheitsdiensten, wo Frauen halt auch keinen Zugang mehr haben, weil sie in Kontexten wie Afghanistan nur zu einer Frau hingehen können, um sich dort medizinisch versorgen
und
zu lassen.
Und gleichzeitig dürfen Frauen in bestimmten Bereichen nicht mehr arbeiten, zum Beispiel als Ärztinnen.
Genau.
Und dann haben die Frauen überhaupt keine Gesundheitsversorgung mehr.
Ganz genau. Und das ist auch eine Gefahr, die halt auch langfristig jetzt ist. Und selbst die Ärztinnen, die es halt noch gibt in Afghanistan, die werden halt dann auch langfristig gesehen auch nicht mehr da sein, weil Mädchen ja jetzt nach der 6. Klasse halt auch nicht mehr arbeiten oder nicht zur Schule gehen können und diese Mädchen dann halt auch nicht Ärztinnen werden können. Und das wird noch ein ganz großes Problem werden in der Zukunft in Kontexten wie Afghanistan, dass es dann auch keine Gesundheitsversorgung für die Frauen mehr gibt.
Du hast ja vorhin erzählt, dass Frauen eigentlich in alle Bereiche gehen, wenn sie in einer Notsituation sind. Wenn man mal an die deutsche Geschichte denkt, da war es ja so, dass nach dem 2. Weltkrieg ganz viele Männer tot waren oder in Gefangenschaft waren. Und dann haben die Frauen angefangen, als sogenannte Trümmerfrauen, das Land aufzubauen, aber sind auch in andere Bereiche reingekommen, zum Beispiel in viele Teile der Wirtschaft, wo sie vorher eigentlich überhaupt kein Bein auf dem Boden bekommen haben. Ist das eigentlich auch so eure Erfahrung, dass Krieg und Krisen es in bestimmten, besonders patriarchal geprägten Ländern Frauen sogar ermöglicht, in Bereiche reinzukommen, wo man sie vorher als Frauen komplett ausgeschlossen hätte?
Auf jeden Fall. Also ich habe auch mit einer Frau gesprochen, die sagt, wir machen jetzt das, was die Männer früher gemacht haben. Und das ist natürlich etwas, was kurzfristig funktioniert. Also während einer Notsituation, dass die Frau dann solche Aufgaben übernimmt und dass das halt auch angesehen wird. Aber gleichzeitig haben sie trotzdem auch Hindernisse, wo man dann ihnen sagt, so schämst du dich denn nicht als Frau zu arbeiten? Und das war jetzt zum Beispiel im Irak in einem Flüchtlingscamp für Jesidinnen, wurde gesagt, so, sie hat ein Geschäft aufgebaut mit der Hilfe von Care, sie hat jetzt keine Kleidung verkaufen und sie ist halt die Hauptverdienerin jetzt ihrer Familie. Sie ernährt damit ihren Ehemann, sie ernährt damit ihre Kinder. Und ihr wurde dann halt auch von anderen Frauen auch gesagt, schämst du dich denn nicht dafür? Und sie so, nein, ich schäme mich nicht. Ich bin stolz darauf, dass ich hier meinen Laden habe. Sie geht dann von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang, ist sie in so einem ganz kleinen Container, wo sie ihre Kleidung da verkauft, weil das so, sie ist so stolz halt darauf, das machen zu können. Und sagt dann so, was wäre denn die Alternative? Die Alternative wäre zu betteln. Die Alternative wäre, gar nichts zu haben oder zu sterben. Und das ist es etwas, was ja trotzdem natürlich auch in Notsituationen immer wieder trotzdem auch Hindernisse in den Weg gestellt werden, weil es einfach nicht so angesehen ist. Aber auch gleichzeitig ja einfach die Not macht es dann auch möglich, dass diese Frauen dann ja solche Führungsrollen dann auch einnehmen können und dann auch mehr gehört werden.
Aber wie du ja sagst, Frauen, die das machen und eigentlich nicht nur sich, sondern und ihrer Familie helfen, sondern eben auch der Gemeinschaft ja helfen, werden trotzdem angefeindet, auch von anderen Frauen.
Ja, also das passiert immer wieder, weil das natürlich auch traditionelle Rollenbilder auch sind, auch in diesen Kontexten. Und das merken wir immer wieder und das ist etwas, was natürlich langfristig gesehen werden muss. Also wir haben auch Projekte, wo wir solchen sozialen Wandel halt versuchen voranzutreiben, dass das dann auch von innen halt auch akzeptiert wird. Also wenn wir sagen, also unsere Organisation, wir sind ja sehr, wir setzen uns für Frauen und Mädchen weltweit ein, aber gleichzeitig muss man dann auch den Mann mitdenken, weil nur dadurch kann es akzeptiert werden, kann diese Rolle der Frau sich auch ändern. Und das ist etwas, was sehr lange dauert und je nach Kontext auch immer wieder halt angesprochen werden muss und es einen sozialen Wandel einfach geben muss. In solchen Notsituationen kann das mal was schneller gehen, weil es natürlich dann gebraucht wird so. Aber jetzt auch in anderen humanitären Krisen ist es so, dass das etwas ist, was sehr lange ist und auch sehr vorsichtig und zusammen natürlich mit der lokalen Bevölkerung passieren muss, damit es so einen Wertewandel gibt. Wir haben da sehr viel Erfolge mit, wir haben immer wieder aber auch Rückschritte, weil es natürlich einfach dieses traditionelle Rollenbild in anderen Kulturen, in anderen Religionen natürlich sehr fest verankert ist.
Und das sind dann ja nicht nur die Männer, die das mit Zähnen und Klauen verteidigen häufig, sondern sind eben auch Frauen, die sich voll mit diesen patriarchalen Bildern identifizieren und mit dafür sorgen, dass andere Frauen sich gefälligst daran zu halten haben.
Absolut. Also kann ich auch ein Beispiel aus Gaza zum Beispiel bringen. Da habe ich eine Frau getroffen, die eine Bäckerei aufgebaut hat und diese Bäckerei dort gearbeitet hat und den Lebensunterhalt für sich und für ihre Kinder finanziert. Aber sie ist geschieden. Und als sie die Scheidung durchgegangen ist, hat sie 3 Jahre lang bei ihrer Mutter im Haus verbracht und durfte das Haus auch nicht verlassen, weil es ja eine absolute Scham wäre, geschieden zu sein. Und das kam halt von ihrer Mutter. Und das sind auch Bilder, dass man natürlich auch die Generationen auch nochmal einen Unterschied machen, dass meistens auch ältere Generationen da dann nochmal traditioneller denken und dass man die alle mitdenken muss, wenn wir so einen Wertewandel und so einen Rollenwandel einfach versuchen, langfristig auch zu ermöglichen.
Ich finde das ja ganz toll, dass ihr in eurer Studie sehr viel Wert darauf legt, zu zeigen, wie aktiv Frauen sind, auch wie wehrhaft sie sind in katastrophalen Situationen. Dennoch dürfen wir ja nicht vergessen, dass Mädchen und Frauen in Kriegen und Konflikten ja nochmal auf besondere Weise betroffen und bedroht sind. Du hast vorhin kurz erwähnt, sexuelle Gewalt. Darüber reden wir sicherlich noch. Nicht umsonst gibt es ja auch diese berühmte UNO-Resolution 1325, Frauen, Frieden um Sicherheit. Und diese Resolution verlangt ja, dass Mädchen und Frauen in Kriegen und Konflikten besonders geschützt werden.
Also stopp mal, ja? Bevor ihr immer nur in die eine Richtung rennt. Dum, tschick,
dum, tschick. He is Mr. Know-it-all.
Klar, Krieg ist für niemanden schön. Auch nicht für Mädchen und Frauen. Aber was ist denn mit den Männern? Ja, was passiert denn, wenn Krieg ist? Männer kämpfen und die Frauen fliehen. Ist doch so. Braucht euch doch nur mal anzusehen, was im Ukraine-Krieg passiert. Wer ist denn nach Tschechien, Polen und Deutschland geflüchtet? Das waren massenhaft Frauen und Kinder. Und denen geht's gut, während die Männer an der Front erschossen werden. Männer können nicht abhauen. Und die wollen es ja auch nicht. Flucht ist unmännlich. Ukrainische Männer dürfen das Land nicht verlassen. Und den wenigen Vätern, die mit ihrer Familie nach Deutschland gekommen sind, macht die ukrainische Regierung richtig Druck. Auch der Bundesregierung. Damit sie die Männer halt wieder zurückschicken. Die sollen kämpfen, ja? Egal, ob sie wollen oder nicht. Die können sich nicht einfach in Sicherheit bringen. Aber ihr tut weiter so, als wären hauptsächlich Frauen die Opfer. Passt ja auch besser ins Bild, sag ich mal.
Sarah, Männer kämpfen, Frauen fliehen, behauptet dieser unerträgliche Besserwisser, dieser Mansplainer. Hat er denn recht?
Also Frauen fliehen, ja. Männer sind schon, klar kann man das sagen so, aber Frauen sind diejenigen, die in einer Fluchtsituation dann diese Führungsrollen übernehmen. Also es sind ja Frauen, die dann komplett ihren neuen Lebensunterhalt aufbauen müssen. Sie haben alles verloren, sie leben in Flüchtlingscamps, sie haben ihre ganzen Kinder dabei und müssen...
Und häufig noch... Alte Menschen.
Alte Menschen sind dabei, genau. Und sie müssen von null anfangen. Sie müssen versuchen, in einem Kriegskontext, weil die meisten bleiben im Kriegskontext. Also die meisten sind ja zum Beispiel in der Ukraine innerhalb des Landes vertrieben. Das heißt, sie leben immer noch im Kriegskontext.
Und im globalen Süden ist das ja noch sehr viel stärker ausgeprägt.
Absolut.
Dass Frauen beziehungsweise dass Geflüchtete Binnenflüchtlinge sind.
Ja, absolut. Und während sie Binnenflüchtlinge sind, müssen sie ja trotzdem versuchen, irgendwie ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Sie müssen trotzdem überleben. Sie sind diejenigen, die dann mit Hunger kämpfen. Sie sind diejenigen, die damit kämpfen, dass sie kein Dach über den Kopf haben, dass sie keinen Job haben. Und sie sind diejenigen, die dann alleine sind und keine Schutzsysteme mehr haben, weil die Schutzsysteme weggefallen sind.
Welche Schutzsysteme meinst du?
Also Schutzsysteme.
Staatliche Schutzsysteme?
Nee, ich meine, dass sie halt diese Familienintegration nicht mehr haben, dass sie ihr Schutzsystem, das Zuhause halt haben, wo sie dann auch mal eine Toilette haben, die sie dann als Frau auch privat nutzen können und nicht in einem Flüchtlingscamp, wo es eine Toilette für alle gibt, wo man dann, wenn man nachts hingibt, es auch keine Beleuchtung gibt und die Frau da alleine hingehen muss und solche Schutzsysteme fallen halt auch einfach weg und dann auch alleine als Frau einfach unterwegs sind, weil die meisten Geflüchtete sind Frauen, die alleine gegangen sind. Also zum Beispiel habe ich mit einer Frau gesprochen, die aus Somalia nach Kenia ins Flüchtlingscamp Dadaab geflohen ist. Sie ist da 30 Tage durch die Wüste gestapft mit ihren Kindern, wo sie sagte, sie hatte jeden Tag Angst, dass wilde Tiere ihre Kinder mitnehmen. Und das sehen wir halt immer wieder, dass es Frauen sind, die dann zu Fuß fliehen und genau dann halt sich in Gefahr begeben. So. Aber es sind auch viele Frauen, auch ältere Frauen meistens, die dann auch zurückbleiben, weil sie nicht fliehen können. Also ich war in der Ukraine an der Frontregion unterwegs und dort waren sehr viele ältere Frauen, die zurückgeblieben sind, weil sie keine Möglichkeiten hatten zu fliehen, weil sie eine 200-Euro Rente haben und einfach die finanziellen Mittel auch nicht haben, um in den vermeintlich sicheren Westen halt fliehen zu können. Und das sind dann die Menschen, die dann auch sagen so, ich bin älter, ich bleibe hier, ich kenne nichts anderes so. Und die dann nachts, wenn die Raketen kommen, dann im Aufzugsschacht ausharren und warten, dass die Raketeneinschläge links und rechts verstummen. Es sind die Menschen, die tagsüber eine Wand ganz dicht am Körper belassen, weil sie dann weniger Einschussfläche bieten und überall hinrennen. Wenn es irgendwo Brot verteilt wird in den Dörfern, rennen sie dahin, weil sie so wenig Zeit wie möglich draußen verbringen möchten. Also es gibt auch solche Frauen. Also es sind nicht nur Frauen, die fliehen, es sind auch Frauen, die in diesen Gebieten zurückgeblieben sind, weil sie einfach nicht fliehen können. Und genau, und das sind halt wirklich die Menschen, die mich besonders inspirieren, die trotzdem, die halt für ihre Familie da sind, für ihre Kinder da sind und gleichzeitig aber, wenn sie mit mir dann drüber sprechen, dann auch um mich besorgt waren. Ich bin da 2 Stunden gewesen und waren dann aber besorgt um mich und haben gesagt, ob ich denn keine Angst hätte, hier zu sein und ob ich denn genug zu essen und zu trinken hätte. Das sind Menschen, die nichts haben und sich dann trotzdem auch noch um mich gekümmert haben. Und das ist wirklich eine tiefe Inspiration für mich, irgendwie immer zu sehen.
Aber das ist ja auch eine unglaubliche Widerstandskraft, die diese Frauen haben, oder?
Sowas erlebt man natürlich nicht ständig so, also solche Notsituationen. Aber ich habe da gemerkt, wie schnell Frauen sich an solche Gegebenheiten anpassen und wie schnell sowas Alltag irgendwie wird für sie. Gleichzeitig aber auch, sie haben wirklich Ideen, wo ich mir denke, so, ich wüsste nicht, wie ich das machen würde, wenn ich in der gleichen Situation wäre. Und zu sehen, wie diese Frauen das auch für Jahre machen. Also ich meine, Krieg ist nicht nur für ein paar Stunden oder so. Und jahrelang halt so leben, so aufwachsen, auch Kinder, Mädchen, die eine ganze Generation halt in Keller jetzt in der Ukraine aufwächst. Das ist wirklich unglaublich zu sehen, diese Widerstandsfähigkeit.
Wenn in einem Land oder einer Region nichts mehr stabil ist, wodurch sind Mädchen und Frauen dann am stärksten bedroht? Wir sprachen vorhin kurz über sexualisierte Gewalt.
Also geschlechtsspezifische Gewalt ist eins der größten Risiken. Also wir haben festgestellt, dass 70% der Frauen solche Gewalt erlebt haben in Kriegs- und Konfliktkontexten.
70%?
70% der Frauen.
Das heißt, fast 3/4 von Frauen sind diesen Verbrechen ausgeliefert?
Ja, also bei geschlechtsspezifischer Gewalt, da unterscheidet man ja erstmal unter ökonomische Gewalt, also dass sie halt in eine finanzielle Abhängigkeit zum Beispiel geraten oder verweigert wird, dass sie einen Beruf annehmen können oder in die Schule gehen können. Dann hat man nochmal die psychologische Variante, also emotionaler Druck, dann die physische, also häusliche Gewalt, aber auch sowas wie Verweigerung, dass sie Gesundheitsdienste besuchen dürfen. Und dann der vierte Part ist dann halt die sexualisierte Gewalt. Und das sind dann 70% aller Frauen in Kriegs- und Konfliktgebieten haben so eine Erfahrung gemacht, im Vergleich zu 35% weltweit. Also da ist nochmal ein
Unterschied. Also in all diesen vier Bereichen, genau, die du eben aufgezählt hast, sind es 3/4 der Frauen. Und weltweit, wenn man sozusagen die Frauen, die in Sicherheit lebt, dazu nimmt, ja, die sind ja häufig auch Gewalt ausgesetzt, aber da sind es über 30%.
Genau, ja.
Das heißt, diese Form von Gewalt gegen Frauen steigt extrem an, sobald es einen Konflikt oder einen Krieg in einer Region oder einem Land gibt.
Absolut. Und das ist ja doppelt so viel wie weltweit dann. Und das ist natürlich auch in Situationen, wenn man jetzt so Flüchtlingscamps oder so nimmt, das sind dann so Situationen wie, dass es dann keine privaten Latrinen für Frauen gibt. Das geht aber auch so, dass in Situationen, wo natürlich auch der psychologische Druck ansteigt in Kriegssituationen, dass dann auch so solche Sachen wie häusliche Gewalt oder auch emotionale Gewalt zunimmt. Und das ist wirklich eine Zahl, die finde ich auch jedes Mal erschreckend, wenn ich das höre und spreche auch mit vielen Frauen, die das halt auch erlebt haben. Und geschlechtsspezifische Gewalt ist einer der größten Risiken in Kriegsgebieten.
Das heißt also, ein Krieg, der ein patriarchales Machtinstrument ist, zementiert traditionelle Geschlechterrollen und Stereotype und treibt die Gewalt absolut auf die Spitze.
Ja, also ich meine, in solchen Kontexten, in Kriegskontexten sehen wir das immer wieder, dass solche Normen und solche Rollenbilder dann auch sich verfestigen, aber gleichzeitig natürlich auch die Chancen bieten, dass Frauen auch aus diesen Rollen rausbrechen können, weil es halt die Not einfach nötig macht so. Und da merken wir aber auch, dass es umso wichtiger ist, dass Entscheidungen, die getroffen werden, ob es jetzt humanitäre Hilfe ist oder ob es Entscheidungen sind, wie die Gemeinschaft jetzt sich in diesen Kontexten zu bewegen hat oder was getan werden muss, dass Frauen dort einbezogen werden, dass Frauen eine Stimme haben und gehört werden. Und da haben wir dann solche Frauengruppen oder wie wir es so nennen, Women Lead in Emergencies, also Frauen führen in Krisensituationen, in Krisenzeiten. Und da merken wir, dass das sehr gut ankommt, weil die Bedarfe von Frauen natürlich nochmal ganz andere sind und die Frauen in solchen Gruppen aber auch lernen, was für Rechte sie haben. Also was für Rechte sie haben, dass sie sich auch
wehren können und dass sie merken, da sind auch andere Frauen, die haben ähnliche Probleme. Es ist nicht nur mein alleiniges Problem als Frau in so einer Situation.
Ja, und das stärkt ja auch. Das ist dann auch ein Netzwerk, das die Frauen da aufbauen. Und in der Zahl, also dass man halt sonst ist es im Privaten einfach, dass die Frauen im Privaten leiden, dass die Frauen im Privaten dann auch nicht wissen, was sie tun können und sagen so, das ist halt jetzt mein Leben so. Und da ist es so wichtig, dass die Frauen das Haus verlassen, dass die Frauen zusammenkommen, in Gruppen darüber sprechen und einfach auch Unterstützungssysteme haben gegenseitig und sich so Gehör verschaffen können. Weil früher, das hatte zum Beispiel Kassa aus Äthiopien auch gesagt, früher haben die Ehemänner für uns gesprochen. Jetzt sprechen wir für uns selber, wir machen uns lautstark Gehör und jetzt sind wir diejenigen, die für unsere Gemeinschaft sprechen und diese auch verändern können.
Wenn Frauen plötzlich so eine Stärke entwickeln, da könnte man sich doch denken, dass die Männer, gerade wenn sie an der Front sind oder ansonsten Krieg spielen, sich darüber freuen, dass sich überhaupt jemand kümmert, damit es weiterläuft, zum Beispiel in den Familien. Oder können Männer sich nicht damit abfinden, wenn Frauen selbst in solchen extremen Situationen plötzlich Stärke entwickeln und versuchen dann durch unterschiedliche Mechanismen ihre alten Herrschaftsansprüche aufrechtzuerhalten?
Also wir merken eigentlich eher, wir haben eigentlich eher eine positive Erfahrung damit, weil wir natürlich, wenn wir solche Systeme oder solche Frauengruppen etablieren, wir natürlich die Männer mitdenken. Und wenn wir dafür argumentieren, was für Vorteile das bringt, dann argumentieren wir dafür, auch den Männern zu zeigen, was das für einen Vorteil bringt. Nämlich, dass es für diesen Haushalt dann auch ein zweites Einkommen gibt und dass dann auch der Mann natürlich davon profitiert. Und wir merken das auch, wenn wir alle mitnehmen und auch solche Gruppen machen, auch manchmal gemischte Gruppen, wo einfach die Frau auch von ihrer Perspektive auch erzählt, was für Bedarfe sie hat und was für Wünsche sie hat, dann merken wir schon, dass das sehr gut ankommt und dass man so halt auch diesen Wertewandel hat. Und auch in Äthiopien habe ich auch einen Mann getroffen, der jetzt regelmäßig das Baby versorgt. Und eigentlich in Äthiopien ist es so, dass die Frau 16 Stunden am Tag Haushaltarbeit hat, also Care-Arbeit, Haushaltarbeit. Und dass in solchen Strukturen, dass sich das so langsam ändert und auch der Mann mal kocht und auch den Spaß dabei findet. Aber das ist etwas, was natürlich sehr langsam dauert und auch dauert, dass man Beispiele hat. Also dass man bei manchen
Vorbilder.
Genau, dass man bei manchen anfängt, diese das dann auch teilen. Und wir haben dann in diesen Gruppen auch solche Systeme, dass entweder eine Frau oder ein Mann dann 5 weitere Frauen oder 5 weitere Männer in ihrem Netzwerk haben, wo sie dann regelmäßig vorbeigehen und mit ihnen über solche Themen sprechen. Oder auch sowas wie Genitalverstümmelung. Das sind dann gleiche Systeme, die wir aufstellen, dass man da dann auch einfach regelmäßig über Frauenrollen spricht, um diese dann zu verändern. Und das geht halt nur von innen und ist ein sehr langer Prozess, aber wir haben damit sehr gute Erfahrungen gemacht.
Wir haben jetzt ganz viel darüber gesprochen, wie Frauen, du nennst das, Führung übernehmen in solchen extremen, lebensbedrohlichen Situationen. Aber wir sprachen eben über den eher kleinen Bereich, über die Familie, über das unmittelbare Umfeld. Wie ist es denn, übernehmen Frauen auch Führung, wenn es darum geht, zum Beispiel in Konflikte einzugreifen, sie zu befrieden, aus diesem typischen Männer schlagen sich gegenseitig die Köpfe ein, rauszukommen?
Das auf jeden Fall. Also es gibt da auch so Friedenkomitees, die wir zum Beispiel in manchen Projekten haben, wo wir Frauen natürlich auch fördern und wo sie dann über Themen sprechen, dass zum Beispiel, dass man dann nicht zum Militär geht, dass der Frieden halt dauerhaft nur mit Frauen funktioniert. Also da müssen wir, versuchen wir immer wieder Frauen auch mehr an solche Tische zu bringen, an solche Verhandlungstische zu bringen und dass das nicht nur Männer dominiert ist. Und deswegen sagen wir auch immer, Entscheidungen müssen von Frauen mitgetragen werden. Und da versuchen wir das immer wieder auch mit Frauenrechtsorganisationen vor Ort, mit Lokalen, die wir finanziell unterstützen, aber auch mit Know-how und mit Skills, dass sie dann auch ja die Fähigkeit haben, auch auf der größeren Ebene Einfluss zu haben.
Mit anderen Worten, Frauen führen und sollen sich um Frieden kümmern, während die Männer kämpfen. Das wäre sozusagen die Abwandlung des Spruchs, Frauen fliehen, Männer kämpfen.
Das stimmt, ja.
Vielen Dank, Sarah. Sehr schön, dass du da warst und danke nochmal, dass du uns eure Studie vorgestellt hast.
Ja, ich danke.
Wir hatten das Thema heute schon mal. In den meisten Medien wird sehr viel seltener über Frauen als über Männer berichtet. So läuft es im Mainstream, aber nicht hier bei mir. Thank you.
Hallo Bascha, hier ist Nathalie, ich melde mich aus Mumbai und bereite mich gerade auf meine Reise nach Sri Lanka vor. Denn dort wird ein neuer Präsident gewählt. Und ja, es geht um einen Mann. Denn unter den knapp 40 Kandidaten für das höchste Amt ist keine einzige Frau. Dabei hatte Sri Lanka mit Chandrika Kumaratunga bereits 1994 eine weibliche Regierungschefin. Doch nun zu den Wahlen. Für die Bevölkerung ist es ein lang erwartetes Ereignis, nachdem es vor 2 Jahren zu massiven Protesten gekommen war. Wir erinnern uns, Sri Lanka steckte in einer tiefen Wirtschaftskrise. Es gab kaum Benzin, die Inflation war extrem gestiegen. All das zwang den damaligen Präsidenten zum Rücktritt. Seitdem ist ein Übergangschef im Amt. Doch nun hat das Land die Chance auf einen politischen Neuanfang, zumindest an der Spitze. Das Parlament wird noch einmal separat gewählt und das wohl im nächsten August. Eventuell auch schon früher, je nachdem, wer sich als Präsident durchsetzen kann. Der 75-jährige Ranil Wickremesinghe möchte weitermachen. Allerdings hat Oppositionsführer Sajid Premadasa gute Aussichten, als auch der Kandidat aus dem linken Lager. Dennoch frage ich mich, wo sind die Frauen in der Politik in Sri Lanka? Es gibt sie, doch die Vertretung im Parlament liegt nur bei etwas mehr als 5%. Bei Kommunalwahlen müssen Parteien schon eine 25%-Quote für Frauen erfüllen, um teilzunehmen. Das wäre doch auch eine Überlegung für die nächsten Parlamentswahlen wert.
Danke für deine Geschichte aus Sri Lanka, liebe Nathalie. Nathalie Meyerroth gehört zum Netzwerk Deine Korrespondentin, das Frauen auf der ganzen Welt sichtbar machen will. Mehr dazu in den Shownotes. Oft genug nehmen wir Sexismus einfach so hin. Es ist ja so nervig und alltäglich, dass uns oft genug die Energie und die Lust fehlt, sich darüber aufzuregen. Bei Silke Burmeister ist das ganz anders. Sie macht aus dem Mist eine hinreißende Kolumne. Hier kommt sie.
Sexistische Kackscheiße.
So, und nun ich. Seit Dienstag wissen wir es, Friedrich Merz ist der Kanzlerkandidat der Union. Es war ein Rennen zwischen Mann und Mann. Die Alpha-Tiere der CDU-CSU hatten ihren Führungsanspruch seit Monaten postuliert. Nun traten sie gemeinsam vors Mikrofon, um die Überlegenheit des Elchmodells gegenüber des tapsigen, aber unberechenbaren bayerischen Bären zu verkünden. Merz gegen Söder, Söder gegen Merz. Seit Annegret Kamp-Karrenbauer die politische Bühne Richtung Ausgang verlassen hat, sind die Herren wieder unter sich. Die fähigste Frau, Ursula von der Leyen, wurde schon vor Jahren in die Diaspora des Europäischen Parlaments verklappt. Als EU-Kommissionspräsidentin ist sie zwar neben Christine Lagarde zur mächtigsten Frau Europas aufgestiegen, aber das muss die Berliner Akteure nicht kratzen, wenn sie sich für die Übernahme der politischen Verantwortung aufstellen. Um es kurz zu sagen, keine Frau weit und breit, die einen Machtanspruch innerhalb der CDU-CSU erkennen ließe. Zwar scheinen Frauen, die man aus feministischer Sicht freundlich als schwierig bezeichnen darf, wie Dorothee Bär, Julia Klöckner und Silvia Breer, für Ministerinnenposten bereitzustehen, aber in den männlich definierten Machtzirkel pinkelt keine. Anders als gerade bei den Grünen, bei denen Frauen mitunter ihre Lust auf Macht und entsprechende Position sehr deutlich machen, ist die CDU-CSU gekennzeichnet von einem Nichts. Ein Vakuum weiblicher Präsenz im Dunstkreis der heißen Küche. Ein Viertel der weiblichen CDU-CSU-Abgeordneten in Berlin ist weiblich, süße 25%. Und fällt einem irgendeine Frau ein, die durch einen Macht- oder Gestaltungsanspruch auffällt? Die dadurch sichtbar wird, dass sie männliche Deutungshoheit angreift, in Frage stellt, klar macht, dass sie mitmischen will? Nein, die CDU-CSU-Fraktion funktioniert wie die traditionelle Mann-Frau-Ehe, die immer noch als Traummodell des familiären Miteinanders postuliert wird. Die Frauen sind zwar da, sie erledigen auch eine Menge Arbeit, aber sie halten sich zurück, bleiben in der zweiten Reihe und überlassen den Herren die Bühne fürs Glänzen und fürs Machen natürlich. Wir sind ja schließlich im Patriarchat und das soll auch so bleiben.
Danke, liebe Silke, das hast du sehr schön gesagt. Aber es gibt ja nicht nur die hässlichen und ärgerlichen Nachrichten, sondern auch gute. Zum Beispiel diese. Ach, wie ist die Welt doch bequem, wenn Frauen friedlich und still bleiben. Bequem für Männer und eine männerdominierte Politik, versteht sich. Doch wenn Frauen anfangen, sich zu wehren, wird es ungemütlich. Ist das eine gute Nachricht? Und ob? Denn an vielen Stellen, wo es gemein und ungerecht zugeht, sind wir Frauen doch viel zu leise. Zum Beispiel beim Mutterschutz. Wusstet ihr, dass das Mutterschutzgesetz einen klaren Unterschied macht, ob Frauen vor oder nach der 24. Schwangerschaftswoche eine Fehlgeburt haben? Ich wusste es nicht. Ich hatte keine Ahnung, dass Frauen das Recht auf gesetzlichen Mutterschutz verweigert wird, wenn sie vor der 24. Woche eine Fehlgeburt haben. Sie bekommen dann keine Hilfe, um das schreckliche Geschehen zu verarbeiten. Dabei ist doch so ein Verlust meist unermesslich, egal zu welchem Zeitpunkt eine schwangere Frau ihr Kind verliert. Und etwa jede dritte Frau erlebt eine Fehlgeburt. Natascha Sagorski und viele betroffene Frauen wollen, dass sich die Gesetzeslage ändert. Sie haben angefangen, sich zu wehren. Zuerst hat Natascha Sagorski eine Petition an den Bundestag gestartet und 75.000 Unterschriften für eine Reform gesammelt. Dann haben sie und drei andere Frauen Verfassungsbeschwerde eingelegt. Die Frauen fordern einen gestaffelten Mutterschutz, der individuell an die Bedürfnisse der Betroffenen angepasst wird. Einen großen Erfolg haben sie schon. Im Bundesrat haben sich die Länder für einen gestaffelten Mutterschutz ausgesprochen. Ist das nicht ein starkes Signal? Es zeigt, was Frauen erreichen können, wenn sie sich wehren. In ihrem Koalitionsvertrag hatte die Ampel versprochen, den Mutterschutz zu reformieren. Jetzt ist sie richtig unter Druck, es endlich zu tun. So, das war's für diesmal. Ich verabschiede mich bis zum nächsten Podcast in 14 Tagen. Teilt Mikas Matrix, abonniert den Podcast, hört die weiteren Folgen und schreibt mir auf Instagram, wenn ihr euch freut oder meckern wollt. Doch bevor ihr geht, will ich euch noch diesen coolen Satz der Sängerin Ella Fitzgerald mitgeben. Ella Fitzgerald hat gesagt: Gib niemals auf, für das zu kämpfen, was du tun willst. Wo Leidenschaft und Inspiration ist, kannst du nicht falsch liegen. Tschüss, tschüss.
Mikas Matrix ist eine Produktion von Funke. Redaktion: Bascha Mika und Beate Bickelhaupt. Produktion: Simon Eichinger und Oliver Elnehmer. Rubriken: Silke Burmeester, Oliver Elnehmer, Alexandra Schaller und das JournalistInnen-Kollektiv Deine Korrespondentin.
Ein Podcast von Funke.